Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz.
Hallo, außerdem der Benny Sliskovic.
Guten Abend, ebenso ansässig, der Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel.
Guten Abend und zu guter Letzt ist hier Marvin Klaus.
Genau, und wir wollen heute Abend uns ein klein wenig über ein Spiel unterhalten, das der Benny gespielt hat und über das der Benny auch in den letzten Wochen immer mal wieder ganz kurz geredet hat, denn es geht um Hades. Hades ist ja ein Spiel, das auch schon in anderer Form Aufmerksamkeit bekommen hat, denn das war ja ziemlich stark bei den Game Awards auch vertreten und ist ja auch immer wieder sehr positiv in den Medien gewesen, aber ich möchte da jetzt gar nicht mal so viel dazu sagen, denn ich habe selber gar nicht gespielt. Ich gebe da einfach mal an dich ab, Benny, und frage dich, worum geht's bei Hades und was macht dieses Spiel so einzigartig?
Okay, also Hades, erstmal vorangemerkt, ich werde geringe Spoiler rausgeben, also an Zuhörer, die jetzt sich in dieser Hinsicht überhaupt nicht spoilern wollen, auch nicht ein bisschen. So, jetzt abschalten.
Alles ansonsten, klar. Tschüss.
Ich gebe große Spoiler raus, ja.
Natürlich, Ludi.
Hades ist der Herrscher der Hölle. Da habt ihr schon einen größten Spoiler.
Oh, ja, jetzt hast du das Spiel unspielbar gemacht. Schäm dich.
Ziemlich schuldenhaft
von dir. Ganze Story ruiniert.
Ja, genau. Also, im Grunde Hades ist ein Roguelike-Spiel, was in der griechisch-mythologischen Szene spielt. Sprich, es geht um Götter, es geht um Unterwelt, es geht um den Olymp, es geht um alles Mögliche, was man eben so cool findet an der griechischen Mythologie. Und wir als der Spieler kontrollieren Zagreus, welcher der Sohn des Hades ist. Und das Ganze spielt auch deshalb in der Unterwelt, also im Hades, woher auch der Name dann herrührt. Ja, könnte man sich denken. Und die Story verläuft so, dass Zagreus ziemlich früh sich die Frage aufwirft, so, wer ist meine Mutter? Weil er wurde mit Hades einmal als sein Vater aufgewachsen und Nyx, welche er immer dachte, dass sie seine Mutter wäre, bis sie ihn eines Tages eröffnet hat, dass sie eben nicht seine Mutter ist, weil Zagreus einen Brief gefunden hat von seinem Vater, wo er sich herausstellt, dass irgendwie die eigentliche Mutter von ihm verschwunden ist.
Hallo, und Demeter, natürlich ist die weg, die verschwindet ein halbes Jahr lang immer.
Keine Spoiler, bitte.
Ich habe keine Ahnung, aber laut griechischer Mythologie müsste das so sein.
Ja, und dementsprechend möchte eben Zagreus herausfinden, wo seine Mutter hin verschwunden ist.
Das und das wird ein halbes Jahr warten.
Ja, so ein halbes Jahr lang warten. Winter is coming.
Das ist zu ungeduldig für.
Genau. Ja, und Papi Hades findet es natürlich so gar nicht super, dass Zagreus sich auf den Weg macht, aus der Unterwelt rauszukommen und sagt so, hey, das geht so nicht, du kommst hier nicht raus. Und schmeißt eben alles, seine sämtlichen Scherben der Unterwelt Zagreus vor die Füße nach dem Motto, mach mal. Tja, und so kämpft sich eben Zagreus von einem Teil der Unterwelt zur anderen. Das Ganze fängt in Tartarus an, was mythologisch gesehen so der Teil der Hölle ist, wo eben der ganze menschliche Abschaum eigentlich landet. So Mörder, Diebe, etc.
Die tiefsten Tiefen der Hölle quasi.
Korrekt, die tiefsten Tiefen der Hölle, da fängt das Ganze an. Und gleich zu Beginn, sobald wir unseren Escape starten, trifft man sofort auf einen der olympischen Götter, nämlich Athene, welche versucht, Kontakt zu Zagreus aufzubauen. Und Zagreus natürlich ganz opportunistisch nutzt diese Gelegenheit aus, um sich ihre Segen zu krallen. So, diese Segen sind Verstärkungen von deinen normalen Fähigkeiten. Fähigkeiten wie ein normaler Auto-Attack, ein Special Auto-Attack, eine Fähigkeit, so wie eine Blutscherbe von sich zu schmeißen, wie so ein Projektil. Dazu komme ich noch später. Und dann noch, was war's? Jetzt habe ich gesagt, ach genau, wird noch ein Dash. Und da kann man sich eben aussuchen, entweder einen dieser vier Fähigkeiten zu verbessern oder je nach Gott, den man trifft, etwas sich Spezielles auszusuchen. Und der ganze Clou des Spiels basiert eben darauf, dass man sich eben von einem Teil der Hölle eben zum anderen vorarbeitet und das in Form von Kampfräumen gestaltet. Das heißt, man läuft in den Raum rein und dann werden eben Gegner gespawnt und die Aufgabe ist es eben, die wegzuhauen. Und wenn man die weggehauen hat, dann bekommt man jedes Mal für den Abschluss eine Belohnung. Diese Belohnung kann man sich jedes Mal, wenn man einen anderen Raum betritt, aussuchen. Da hat man nämlich dann, wenn man den Raum abgeschlossen ist und das aufgesammelt hat, was man auch immer bekommen hat, kann man sich für den nächsten Raum sehen, was man bekommen könnte.
Okay.
Und
das ist dementsprechend... Das ist also so ein Arena-Spiel, so wie Doom oder Devil May Cry, also dass du ein Arena-Spiel spielst.
Genau, und wenn du den Raum verlässt, sind da eben immer Türen, auf denen sind Symbole und abhängig von den Symbolen kannst du dir dann die Belohnung für den nächsten Raum aussuchen.
Ja, cool. Korrekt, und das kannst du immer so weiter und weiter machen und irgendwann hast du eben so den Teil dieser Unterhölle, der Hölle halt abgeschlossen und dann triffst du auf den Boss. Jeder Teil der Unterhölle hat einmal einen Mini-Boss-Fight und einmal einen Hauptboss-Fight. So Mini-Bosse können jederzeit kommen, das ist eigentlich ziemlich per Zufall gewürfelt und der Hauptboss ist immer so, ich glaube, nach 15 oder 20 abgeschlossenen Reihen kommt, der dürfte ungefähr so pipapo stimmen. Und jeder dieser Bosse hat eben seine speziellen Manöver, seine speziellen Fähigkeiten. Und was ich besonders cool finde, jeder Boss hat, und genauso auch mit jedem Charakter, den man da trifft, einen speziellen Dialog. Und dieses Spiel ist vollgestopft, wirklich vollgestopft mit Dialogen. Also man kann, glaube ich, 50 Stunden verbringen und kein einziger Dialog hat sich wiederholt.
Ja, und da merkt man ja auch so ein bisschen, dass das ein Spiel ist, das von Supergiant Games entwickelt wurde, weil die sind ja so ein bisschen bekannt für ihr relativ organisches, nenne ich es mal, Storytelling. Mhm. Und du hast eben diese ganzen Charaktere, auf die du triffst und gefühlt jedes Mal, wenn du mit ihnen sprichst, hast du einen anderen Dialog. Du startest auch, wenn du gestorben bist, eine neue Runde nicht direkt, sondern du kommst erstmal quasi in das Herrenhaus, wo dann Hades rumhängt, aber auch viele andere Charaktere, mit denen du dich dann unterhalten kannst. Du sammelst im Laufe deines Abenteuers, sammelst du auch so Ambrosia-Flaschen auf, die du dann den individuellen Göttern und Charakteren geben kannst und dann reagieren die wiederum anders. Und das ist so ein bisschen eine Story-Progression im Kontext dieses ganzen Roguelike-Dings. Ne? Also Roguelike heißt ja eigentlich so, hey, jede Runde dieses Spiels läuft irgendwie sehr ähnlich ab und du startest immer am gleichen Anfangspunkt und meistens ist dann alles darüber hinaus zufallsgeneriert, aber du hast irgendwelche permanenten Upgrades, die du aufsammelst. Und hier sind diese permanenten Upgrades halt auch einfach ein Fortschritt in der Story oder in deiner Beziehung zu den einzelnen Charakteren.
Die nennt man auch Roguelites, weil die halt trotzdem noch
was... Ah ja, genau, Entschuldigung.
Genau,
ja. Weil Roguelikes starten tatsächlich neu.
Bei Roguelike ist alles weg, da ist alles gelöscht, genau. Und du fängst von vorne an, wie du angefangen hast, ja.
Aber der Name kommt übrigens von einem Videospiel namens Rogue, was irgendwie...
Nein!
Gibt's nicht.
Damit habe ich null gerechnet, als ich es herausgefunden habe.
Hatte sich das Studio nicht auch sowieso schon mal in prozeduralem Storytelling versucht? Also dann haben sie ja vielleicht diese Idee auch ein bisschen aufgegriffen.
Ja, das machen sie ja immer, ne? Die haben ja Bastion gemacht und dann Transistor, dann dieses seltsame Sportspiel, was irgendwie super interessant war mit der Story, aber was sich nicht wirklich verkauft hat. Und jetzt eben Hades.
Kaya haben sie vor Hades gemacht, oder?
Ja.
Also sie haben es immer geschafft, Narrative so organisch wie möglich in die Story mit rein. Immer einen tollen Stil gehabt und tolle Sprecher. In Bastion war es noch der Fall, dass quasi das alles erzählt wurde von dem Sprecher und er hat auch auf das reagiert, was du gerade gemacht hast. Also auch wenn du irgendeinen Blödsinn gemacht hast, dann hat er irgendeinen Spruch dafür auf Lager gehabt. Das war echt eine Bereicherung. Also, ja.
Wobei in Bastion war und später dann auch in Transistor waren diese dynamische oder organische Erzählweise war zwar von den Spielerentscheidungen abhängig, aber wirklich beeinflusst hat man die Story dadurch nicht. Ne? Also es war dann so ein Ding von, hey, du hast dann diese Ecke X gemacht, jetzt kriegst du diese eine super special Line oder hier hast du zusätzlichen optionalen Dialog. Mit Paya haben sie dann tatsächlich angefangen, dass das tatsächlich einen Einfluss auf die Story selbst hat.
Es kam dir aber so vor, als würdest du entweder beobachtet oder ob du schon was spielen wirst, was schon lange abgeschlossen ist. Und das hat auch eine ganz andere Wirkung, wenn du quasi dich in der Geschichte befindest.
Aber ist es bei Hades so, dass du die Story beeinflussen kannst oder ist die fest?
Die ist eigentlich relativ statisch. Es ist einfach nur die Frage, wie schnell du welche Bereiche der Story erkundest. Also wirklich, dass du jetzt irgendwie ein komplett anderes Ende bekommen könntest, ist meiner Erfahrung nach nicht möglich. So ist, jeder bekommt immer das gleiche Ende.
Ist eine andere Mutter.
Ja. Genau. Dann gibt es so ein Silent Hill-eskes Easter Egg-Ending, wo deine Mutter einfach ein Hund ist.
Und im Raum alles kontrolliert, ja. Genau.
Genau. Und genauso wie Ludwig angesprochen hat, so man hat Dinge wie Ambrosia oder Nektar. So Nektar ist das erste, was man eigentlich so zur Verfügung bekommt, dass man eben Charaktere schenken kann. Das bekommt man eben hinterhergeschmissen während seiner Runs. Und wenn du das Charakterchen schenkst, dann eröffnest du dir einen neuen Dialog zu diesen Charakterchen. Und dann kannst du das immer wieder und wieder machen. Jedes Mal, wenn du stirbst, kannst du das aufs Neue jemandem schenken. Mhm. Und Sterben ist nämlich auch ein Punkt dieses Spiels, der wichtig ist. Nämlich, im Grunde, weil du eben der Sohn vom Hades bist, kannst du eigentlich nicht wirklich sterben. Du bist ein Gott. Und dementsprechend, wenn du stirbst, landest du einfach wieder im Haus des Hades, wo du eben von vorne beginnst. Und dann gibt irgendwie, wenn du stirbst, halt Hades so einen Kommentar wie, ha, hast du bist schon wieder gestorben. Und immer wieder so sarkastische Sprüche, genauso Hypnos. Ja. Genauso Hypnos, ja.
Ist auch schön, dass der Tod auch in dem Fall auch in die Geschichte mit einwirft. Es wird nicht einfach weggestrichen, sondern es kommt drin vor, wie in den Souls-Spielen, dass es quasi passiert ist tatsächlich. Also ist immer schön, wenn die kreativ mit dem toten Spielen umgehen.
Ja, und das ist auch, glaube ich, der Punkt, den ich so toll finde, einfach mit diesem, jedes Mal, wenn du stirbst, ist es nicht einfach so, oh, jetzt bin ich gestorben, ist doch scheiße, sondern irgendwie gleichzeitig so, okay, jetzt bin ich halt, jetzt ist mein Run beendet, was ist neu? Was hat sich verändert? Mhm. Dann ist dieses Erkundertische einfach auch wieder im Spiel ein bisschen geförderter, weil es meistens so bei den Roguelikes merke ich dieses Problem. Wenn man neu startet, dann fühlt sich das einfach so zehrend an, bis du wieder zu einem Moment ankommst, wo es interessant wird. Bei Hades überspringt man dieses ganze Tohuwabohu, indem man halt während dieser Progressionsphase dir was anderes dazu gibt, nämlich die Storyline, wo du dich einfach so auch da wieder durcharbeitest und das interessant findest. Und jetzt redest du eben mit Hades und er hat plötzlich irgendwie was anderes an Informationen rauszuhauen, was er davor nicht bereit war, von sich zu geben. Und dementsprechend kannst du auch zum Beispiel dann mit den Göttern reden, von denen du ja deine Segen bekommst. Davon gibt es ja beispielsweise Zeus, Poseidon, Athene, Aphrodite, Hermes.
Okay.
Also wirklich eine ganze Palette an Charakteren, mit denen man
Hephaistos?
Nein, aber von Hephaistos gibt's Hämmer. Die sind nämlich auch wichtig für die Runs. Die sind nämlich für deine Waffen dann interessant. Aber womit es dann damit auf sich hat, würde ich mal erstmal sagen, können wir ja herausfinden nach der Musikpause.
Okay, ja, wie du möchtest, dann machen wir jetzt wohl eine Musikpause. Und dann reden wir nach der Musik ein wenig weiter über Hades und demnach wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Lied und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Ludwig Beutel.
Guten Abend, darüber hinaus ist hier Benny Sliskovic.
Und guten Abend, ebenso anwesend, Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz.
Hallo, außerdem liegt bei der Marvin Klaus.
Genau, und wir reden heute Abend über Hades, ein Spiel von Supergiant Games, das der Benny gespielt hat. Da hat der Benny jetzt auch schon einiges drüber zu erzählen gehabt. Und wie ich vorher vernommen habe, Benny, möchtest du dich noch ein klein wenig mehr über das Gameplay und die Charaktere auslassen? In der Hinsicht gebe ich dir einfach direkt das Wort ab und sag einfach mal nur, hau raus, Benny.
Okay, bevor ich gleich zum Gameplay komme, was natürlich auch top-notch ist, möchte ich kurz sagen, so der eigentliche Grund, warum wir uns alle doch Hades kaufen möchten. Ja, da bist du so fertig, kommst du komplett kaputt nach Hause, bist schon wieder gestorben und wer wartet auf dich? Dein bester Boy, der Cerberus. Ja, der hechelt da schon vor sich, ist ultra happy, dass er dich sieht und dann kommst du zu ihm und streichelst ihn. 10 von 10, bestes Spiel.
Aber du kannst nur einen Kopf streicheln.
Ja, leider, die anderen beiden würden nicht beißen. Oh. Aber ja, so. Kommen wir jetzt zum Gameplay.
Also es ist quasi ein derpiger Kopf drin. Zwei
Gefährten. Ja, schläft immer. Ey.
Ja, im Grunde ist der eine Derpy halt so Ding, den du halt streicheln darfst. Anders kann man es nicht beschreiben. Hm. Ach, na gut. Gameplay. Im Grunde, das Spiel startet damit, dass man sich eine von 6 Waffen aussucht. Man startet das ganze Game mit dem Schwert Stygius. Und so, das ist eben so das Standardgerät, sage ich mal. Ist jetzt nicht das schnellste von allen, ist aber auch nicht langsam, eben so moderat in all seinen Werten. Normaler Angriff ist im Grunde einfach nur ein Schwung nach vorne. Dann dieser Special Move, von dem ich vorhin geredet habe, ist, der rammt einmal das Schwert auf den Boden und gibt dann so wie eine Schockwelle von sich. Dann diese Blutschirm, die man von sich gibt, das wollte ich jetzt dazu kommen. Das ist im Grunde ein Modifier, den man von sich werfen kann. Am Anfang ist es einfach nur ein bisschen extra Schaden und später kann man das ein bisschen upgraden, dass er zum Beispiel Werte macht wie, wenn du Gegner mit diesen Blutscherben bestückst, dann kriegen die mehr Schaden, wenn du auf sie draufhaust. Oder wenn du oder eine andere Möglichkeit ist, dass sie dann langsamer sind und auch ihre Angriffe langsamer sind. Da kann man das auch ein bisschen taktischer nutzen. Und ja, der Dash ist eben Dash. So, wenn jemand einen Angriff auf dich macht, springst du einfach zur Seite und kriegst dann eben keinen Schaden. Mhm. Genau. Und dann eine andere Waffe, die man hätte, wäre Verator, der Speer. Eigentlich auch so selbstläufig, ist schneller als das Schwert, im Grunde auch nur ein Stich nach vorne und dann, wenn man, kann man ihn aufladen mit dem Special Move, dass er so einen Rundumschlag wirft und während dieser Zeit, während er auflädt, ist man eben angreifbar. Dann gibt es als nächstes den Aegis, den Shield.
Beste Waffe
auf jeden Fall, besonders wenn man noch den Aspekt von Zeus hat. Aspekte komme ich auch später noch dazu, aber schon mal, damit ich euch so sage, Aspekte, was ist das? Das Schild selbst ist im Grunde ja Auto-Attack, du schwingst das Schild um dich herum. Ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, wenn man sich überlegt, eigentlich ein Schwert anzugreifen, aber es ergibt Sinn, natürlich. Und die zweite Fähigkeit, die man hat, ist das Schild zu werfen. Das macht dann im Grunde, das springt zu einem Gegner und dann wieder zu dir zurück. Als vierte Waffe gibt es dann einen Bogen, Koronacht. Ich glaube, da waren die Fähigkeiten beim Standardmäßigen, dass du eben dann zum einen Auto-Attack machst und mit dem Special machst du so eine Salve an Pfeil, gibst du von dich. Dann als nächste Woche gibt's noch die Fäuste und noch ein Exagriff. Im Grunde geht es vielleicht nicht auf alle Waffen einzeln ein, weil es dann doch ein bisschen viel ist. So im Grunde Fäuste einfach nur Pau, bist halt schnell und dann für Special-Fähigkeiten ist ein Uppercut. Und Exagriff ist eigentlich so der Stilbruch von dem ganzen Game, wo sie einfach nur die Entwickler, glaube ich, dachten so, hey, mach mal das einfach ins Game rein, ist cool. Im Grunde eine überdimensionierte LMG.
Ja, und du kannst sie zu einem Granatwerfer machen. Dann wird das Spiel lustig.
Gibt es denn irgendwelche Defensivmöglichkeiten? Hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht beim Schild kommt oder so.
Also du kannst beim Schild ihn aufladen, soweit ich weiß. Dann kannst du so einen Dash von dir geben und während dieser Zeit bist du halt, blockst du sämtliche Angriffe, aber das ist auch wirklich so das Einzige, was du als Möglichkeit hast. Deine defensiven Fähigkeiten kommen eher durch die Segen von den Göttern, die du bekommst.
Also keine aktive Defensivmöglichkeit.
Na, du hast halt den Dash, ne? Das ist ja irgendwo auch defensiv.
Okay. Genau, das ist eigentlich deine hauptdefensive Möglichkeit, aber ansonsten, wenn du nicht diese Möglichkeit hast, kannst du natürlich immer auf die Segen der Götter, die du dir gerade geholt hast, zurückgreifen.
Kannst du die Waffen schnell durchwechseln oder also auch in Tandem benutzen?
Also es funktioniert folgendermaßen. Du suchst dir am Anfang von jedem Durchgang eine dieser Waffen aus. Und da gibt es Aspekte, die du dir dann später freischalten kannst, die dir nochmal die Waffe in irgendeiner Weise verändern. Sei es zum Beispiel, dass die spezielle Fähigkeit plötzlich was anderes ist. Beim Schild, nehmen wir einfach mal das Schild, weil halt schon ziemlich nice, wenn du den Aspekt des Zeus hast. Dann wirfst du nicht mehr den Schild nach vorne, vor dir oder auf den Gegner und kommt wieder zurück, sondern das Ding fängt dann an, einfach zu rotieren vor dir, wie so ein Wirbelwind. Alle Gegner, die in diesem Schild stehen, bekommen halt permanent Schaden. Sowas wäre zum Beispiel ein Aspekt, was der machen würde.
Aber das ist dennoch was, das wählst du ganz am Anfang aus und das war's. Also du hast dann für die Runde einfach diese Waffe oder diese Variante der Waffe.
Also nicht sowas wie Schwert im Boden, alle Gegner um dich rum stunnen und dann mit dem Speer drumherum, das ist also nicht möglich, okay.
Nee. Genau, das ist nicht möglich. Und jetzt kommen wir vielleicht zu diesen auch interessanten Teilen von den Segen der Götter. So, das ist natürlich der Hauptaspekt dieses Spiels, der es ja so toll macht und im Grunde jeder Durchgang komplett anders. Da zum Beispiel hat jeder Gott sein eigenes Thema, sein eigenes Theme. Zum Beispiel bei Zeus ist es eher so, klar, Gott des Blitzes, Gott des Donners. Sämtliche Fähigkeiten, die du machst, sind in irgendeiner Weise damit kombiniert. Sagen wir zum Beispiel, du machst Autoangriffe, dann machst du so Kettenblitze von dir, dann bekommen nahestehende Gegner auch Schaden. Poseidon ist Gott des Meeres. Wenn du jemanden schlägst, dann stößt du die Gegner von dir zurück und hast dann eher so ein bisschen Freiraum um dich herum. Athene gibt dir eher so defensive Fähigkeiten, so in Richtung schildmäßig, sagen wir zum Beispiel, wenn jemanden angreifst, dann blockst du automatisch. Und so eben bei jedem Gott immer weiter und weiter. Und im Grunde, da gibt es zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, eben so göttliche Segen zu kombinieren. Sagen wir, du hast von Athene und Poseidon dir eben Segen geholt, dann gibt es ab und zu für eine geringe Möglichkeit, so einen Duo-Segen zu bekommen, der das Ganze dann von beiden Aspekten irgendwie kombiniert und dann nochmal deutlich besser macht.
Okay.
Genau. Und da gibt es noch eben Items bzw. Artefakte, aber das ist nochmal ein etwas größeres Thema. worauf man dann vielleicht später nochmal zu sprechen kommt, aber vielleicht wirklich nur im Durchlauf, ist es ja eher der Segen, die ja wirklich das Interessante vom Spiel ausmacht. Und mit diesen Worten gebe ich dann an Marvin weiter.
Okay. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich groß an sich noch an Frage stellen soll, denn was mich jetzt noch groß interessieren würde, wäre so generell, wie sich das vom Balancing her anfühlt, das Spiel. Also wie die Gegner aufgemacht sind, ob es sich als große Herausforderung darstellt oder ob es eigentlich eher so ein, ja, es macht halt Spaß und du hast so ein bisschen eine Power-Fantasie ist.
Genau, es ist eher so in Richtung, du wirst immer stärker und immer, ja, beefy und...
und irgendwann bist du der Ultimate Beefy Boy.
Oh.
Dann wirst du ja, jetzt so Beefy Pizza Roll.
Dann bist du einfach nur so Beef. Du bist nicht mehr Beefy, du bist ein Beef.
Genau, der Beefy Boy, der alles nur kurz und klein schlägt. Und im Endeffekt, das kommt eigentlich daher, dass du immer stärker wirst, dadurch, dass du am Anfang mit dem Spiegel von Nyx, sagen wir mal, gesegnet wirst. Im Grunde bei diesem Spiegel, das ist das, was du eigentlich permanent zu jedem Durchgang immer mitnehmen kannst. Das sind dann so Fähigkeiten wie, du machst mehr Schaden von hinten, wenn du Gegner von hinten angreifst, oder genauso kannst du auch diesen Bonus in einen anderen Bonus umwechseln. Du kannst nämlich immer zwischen zwei Bonis wechseln, aber nur einen von den beiden tatsächlich ausgerüstet haben.
Du schaltest nach und nach Buffs frei.
Korrekt. Du schaltest nach und nach Buffs frei. Beef. Und dann wirst genau, bist du Beef. Genau. Und dann kannst du halt irgendwann wirklich weiterkommen und dann bleibst du plötzlich nicht mehr am ersten Boss hängen, sondern bleibst dann eher so am zweiten Boss hängen und arbeitest dann Stück für Stück durch, bis du im Grunde die ganze Unterwelt einmal weggeklatscht hast.
Okay. Wobei, und das ist ja auch so ein Roguelike-Ding, ne? In der Theorie kannst du das Spiel auch direkt im ersten Durchgang durchspielen. Also da hindert dich nichts dran.
Also ich habe sogar ein Video gesehen, wo das jemand geschafft hat. So, es ist schon möglich, aber es ist halt schwer. Ja, es ist deutlich schwerer als normal.
Noch eine andere Frage. Ist es bei den Gegnern, sind die auf Masse getrimmt oder auf sind die besonders stark oder auf die Zusammenstellung, wie die vorkommen? Also was ist da, wie regeln die deinen Schwierigkeitsgrad?
Ah, gut, dass du es ansprichst, Schwierigkeitsgrad. Wie ich schon mal am Anfang erwähnt habe, so sage ich, das möchte eigentlich der Unterwelt entkommen und das spielt ja das Ganze damit um. Ja, Spoiler, du kannst aus der Unterwelt entkommen.
Okay.
So, es ist halt nur das Problem, man hat einen Fluch auf sich. Und das ist jetzt wirklich so storymäßig halt der größere Spoiler, so deswegen nochmal hier Warnung, so wer es nicht hören möchte, abschalten.
Warnung danach.
So. Dieser Fluch bringt euch um. Und dann müsst ihr sowieso wieder von vorne starten.
Die Gegnerzusammensetzung hat tatsächlich ein bisschen was von Doom, fällt mir gerade auf. Ne?
Auf das wollte ich anspielen, genau, weil du, da ist auch der Schwierigkeitsgrad. Ja. Welche Gegner kommen nämlich in der Arena zusammen vor? Ja. Ja.
Genau, du hast ja diese Arena-Kämpfe und natürlich gibt es dann irgendwie stärkere und schwächere Gegner, wie es halt dann auch in Doom irgendwie Imps gibt und Cyberdemons und so. Mhm. Aber natürlich kommt es auch viel auf deine tatsächliche Umgebung an, also wie ist das Terrain, wie ist das aufgebaut. Die Arenen sind ja nicht einfach nur viereckige Räume, durch die du frei durchlaufen kannst und da ist dann vielleicht auch irgendwie Lava drin oder sonst noch was. Ne?
Ja, kannst du springen oder sowas?
Also nee, du kannst nicht, wirklich, okay. Du bist immer auf dem Boden gepflastert. Und genau wie schon Ludwig meinte, so es gibt verschiedene Arenen mit eigenen Gefahren. Tartarus hat eher so Stachelfelder, wenn du auf die draufläufst, dann kommen eben Stacheln aus dem Boden, geben dir Schaden. Was Ludwig auch meinte mit Lavaböden, das ist dann, wenn du ins zweite Gebiet kommst, dann ist eigentlich alles mit Lava versehen. Und dann versuchst du eher so von Insel zu springen und halt eben keinen Schaden durchzubekommen. Und bei der dritten Ebene gibt es dann zum Beispiel eher so wie Pfeilfallen. Und bei den Gegnern selber ist es eben die Komposition, dass am Anfang zum Beispiel gibt es wie so Hände, die können dich dann ergreifen. Dann bist du eben so für eine Sekunde angreifbar komplett, du kannst dich nicht wehren. Aber es ist halt wirklich sehr offensichtlich, wenn die es machen. Also es ist sehr leicht auch auszuweichen. Im zweiten Gebiet ist es dann eben auch mehr so oft in Richtung, dass mehr Projektil auf dich zukommen. Und dritten ist dann auch zum Beispiel, dass Gegner mal Schilde haben, die du dann erstmal runterklatschen musst, bevor du dann überhaupt Schaden an ihr Leben machst. Und so wird es eben von Gebiet zu Gebiet immer anstrengender und schwerer.
Und die Gegner haben durch diese Themen, die es quasi für jedes Gebiet gibt, dann entsprechend auch Synergien, wo sie dann zusammenpassen. Ne? Also es sind tatsächlich auf jedes Gebiet abgestimmte Gegner, wo man sich auch wirklich Gedanken gemacht hat, wie die zusammenarbeiten. Ne? Das also sind nicht so einfach nur, dass du die gleichen Gegner über das komplette Spiel hinweg hättest oder Gegner, die de facto gleich sind, einfach nur einen neuen Skin haben und mehr Gesundheit oder so.
Kannst du da arg viel Glück haben? Weil es ist ja wahrscheinlich schon eher prozedural. Kann es sein, dass du irgendwie einen Run hast, wo du irgendwie gar keine fiesen Konstellationen erwischst und dann denkst du, okay.
Das Glück eher in den Göttern, die du triffst und was die dir anbieten. Ne? Genau. Also manchmal hast du halt irgendwelche krassere Items oder krassere Item-Kombinationen, ne? Was ja auch so ein klassisches Roguelike-Ding ist.
Ja, das kennen wir so im Prinzip vom Looten, oder?
Ja, oder ist ja auch in Binding of Isaac nicht anders. Ne? Manchmal kriegst du halt so die gute Item-Kombination und auf einmal ist der Run super leicht und manchmal halt nicht und dann ist der Run auf einmal wesentlich schwieriger.
Also noch vor der Musikpause ist noch eine kurze Frage. Es sieht, wer sagt immer so ein Run, sieht auch dein normaler Game Loop auch so aus, dass du dich quasi am Abend hinsetzt und sagst, okay, ich mache jetzt ein paar Runs und dann ist die Session beendet oder ist es schon, fühlt es sich doch eher durchgängig an? Also so, ist es so etappenmäßig oder fühlt es sich durchgängig an?
Also am Anfang hätte ich gesagt, es ist wirklich erstmal eine Herausforderung, es einmal zu schaffen.
Ah, okay.
Aber sobald man es einmal abgeschlossen hat, merkt man, dass es so Stück für Stück leichter wird, wenn man mehr Erfahrung hat, weil man dann schon Gegner besser lesen kann und dann weiß, okay, jetzt kommt dieser Angriff, die verhalten sich so, ich muss zum Beispiel auf Distanz bei diesen Gegnern eher bleiben oder bei den anderen Gegnern muss ich so aggressiv wie möglich sein. Es ist wirklich eher eine Erfahrungssache.
Ja, aber es ist tatsächlich so ein Ding, dass man sich irgendwie hinsetzt und sagt, ich spiele jetzt ein paar Runden quasi. Mhm. Ja. Okay. Wobei das Spiel ja, wie Benny vorhin meinte, so dieses Problem, was diese Art von Spiel hat, dass du irgendwie einen guten Run verlierst und dann einfach sagst, so, das war's jetzt für heute Abend, einfach damit überbrückt, dass du halt in diesem Herrenhaus landest. Ne? Mhm. Also dadurch hast du dann halt irgendwie direkt was komplett anderes, das du machen kannst, wo du so nochmal eingebaut hast, du dann so eine kurze Verschnaufpause und nochmal so ein paar kleine Erfolgserlebnisse, bevor du dann den nächsten Run startest.
Ja, und das zieht dich dann halt immer wieder aufs Neue rein, weil du dann bist so, aber ich will noch nicht aufhören, ich möchte nochmal.
Aber es klingt sehr angenehm, also weil du dich quasi kurz reinsetzen kannst oder auch länger und du hast dann quasi jeden Abend irgendwie trotzdem was Neues gebaut. Also es klingt nach einem für mich angenehmes Konzept. E-Arenenkämpfe finde ich eh immer angenehm, ja.
Hey, der Vorteil von Gast ist.
Würde ich jetzt aber sagen, bevor wir jetzt zu dem, was du gerade sagen möchtest, Benny, kommen, würde ich sagen, spielen wir noch einmal Musik und dann reden wir noch ein klein wenig darüber, was du alles noch mit Arenenkämpfen und so weiter machen kannst. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier bei Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Benny Sliskovic.
Guten Abend, ebenso hier die Bianca Volz.
Hallo, auch immer diese Leute, die zufällig die Reihenfolge ändern, außerdem ist der Ludwig Beutel auch da.
Guten Abend, darüber hinaus ist der Marc Baun hier.
Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus.
Genau, und wir reden hier heute Abend über Hades, ein Spiel von Supergiant Games, das den ein oder anderen unter den Zuhörern bekannt sein dürfte, denn es ist relativ groß in den Medien vertreten gewesen in der letzten Zeit. Und Benny hat dieses Spiel gespielt, scheint relativ positiv davon überzeugt zu sein, dass es ein gutes Spiel ist.
Ist noch alles offen.
Genau. Und möchte da jetzt auch noch ein klein wenig drüber weiter reden, denn wir hatten es jetzt ja davor schon generell vom Setting und auch vom Gameplay und waren jetzt vorher vor der Musikpause so ein bisschen hängen geblieben beim Balancing. So,
Benny. Genau, Balancing. Nämlich die Sache ist ja, weswegen ich auch vorhin spoilern muss, ist, dass man eben immer wieder das Spiel abschließen kann. Sobald man das Spiel das erste Mal erfolgreich abgeschlossen hat, bekommt man von Hades den Pakt der Bestrafung angeboten. Der ermöglicht es dem Spieler dann jedes Mal, wenn er ein Spiel, also einen Durchlauf neu starten möchte, sich die Schwierigkeit zu erhöhen in Form von, dass Gegner mehr Schaden machen, dass Gegner schneller angreifen, dass Bosse neue Fähigkeiten bekommen oder dass beispielsweise Käufe teurer sind. Käufe?
So, das ist cool.
Genau, so Käufe. Jetzt ist die Frage so, natürlich, Käufe, ihr bekommt nämlich während eines Durchlaufs nicht nur die Segen von Göttern sammeln, sondern beispielsweise auch Geld oder Zentaurenherzen, welche euer Leben erhöht. Dann gibt's Edelsteine, womit ihr dann Dekoration im Haus des Hades kaufen könnt oder auch die Unterwelt verbessern könnt. Es gibt Dunkelheit, womit ihr den Spiegel upgraden könnt, so eure eigenen Werte einfach damit verbessern könnt, was wir ja vorhin angesprochen haben, mit man gibt sich selber Beefs oder beispielsweise gibt's ktonische Schlüssel, womit man sich entweder diese Beef Points, sage ich jetzt mal dazu.
Beef Points, ich finde, dafür das als festes Wort einzuführen.
Damit man sich neue Beef Points freischaltet oder neue Waffen freischaltet. Nämlich, wie ich ja vorhin auch gesagt hatte, man fängt mit dem Schwert an und durch diese Schlüssel schaltet man sich oder schließt man sich eben neue Fähigkeiten, Querstrich Waffen frei. Ansonsten, zu einem normalen Durchlauf gehören da eben noch so Granatäpfel der Kraft, die verbessern eure Fähigkeiten von den Göttern, die Segen also. Die bekommen dann zum Beispiel, fangen alle mit Level 1 an und wenn ihr dann eben so einen Granatapfel aufsammelt, könnt ihr dann euch eins von drei Segen aussuchen, welches ihr dann upgradet.
Okay.
So, und im Grunde wird ja auch gesagt, so mehr kann ich jetzt nicht zu dem Spiel sagen, ohne noch krasser zu spoilern. Daher kommt jetzt auch mein Fazit. Ich meine, okay, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich das Spiel richtig feiere. Aber auch vielleicht für den Zuhörer, der jetzt einfach so ein bisschen skeptisch ist, so ist jetzt gibt es irgendwas in einem Spiel, was jetzt gut oder nicht so gut ist. Im Endeffekt hätte ich einfach gesagt, so es könnte sein, dass man auf Dauer vielleicht so auch bisschen bemerkt, dass man irgendwie zwar das immer dasselbe macht, aber halt auf eine andere Art und Weise und deswegen könnte es auch sein, dass es nicht für jedermann das ist. Also man wird wirklich so immer wieder dasselbe machen, man wird eben nur damit belohnt, dass man andere Segen aufsammelt und eben die Abwechslung daher kommt, dass man unterschiedliche Waffen hat und Segen anders kombiniert. Aber ansonsten ist das Spielprinzip immer das gleiche.
Klingt ein bisschen nach wenig Aktion pro Waffe. Also, da du immer nur eine Waffe mitnehmen kannst. Das ist so, was ich jetzt mir ein bisschen Gedanken drüber mache.
Genau, das ist halt diese Sache. Also, du hast eben natürlich nur deinen Standard-Auto-Angriff unter den Spezialangriff plus halt noch deine Glutscherben und deinen Dash. Aber, wie gesagt, diese Segen verändern halt ziemlich viel daran, wie du spielst. Spiele ich zum Beispiel mehr mit auf Zeus seine Segen, will ich ja eigentlich eher, dass ich mich so nah wie möglich in Gegnermassen befinde und eben alles plötzlich raushämmer. Spiele ich beispielsweise Ares, der ist eben der Gott des Krieges, der gibt zum Beispiel, wenn du einen Gegner angreifst, erfolgreich mit deinem Auto, sagen wir mal, du hast den Segen für deinen Autoangriff gewählt, dann bekommen die Gegner so einen Debuff, so wie ein Schwert, was über den leuchtet und nach 2 Sekunden bekommen die dann massivsten Schaden. Dann kann man das zum Beispiel einfach ausnutzen, indem man sich mehrere Segen von Ares holt und die dann irgendwie mit diesem Debuff kombiniert.
Der ehemalige Gott des Krieges, meinst du?
Ja, okay, ehemalige Gott des Krieges, genau.
Kratos ist der aktuelle, das ist mal ja.
Genau, und im Grunde dadurch rührt halt eigentlich der Spielspaß. Ansonsten sage ich einfach die Story top. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu erkunden. Find's nur schade eben zu diesem Moment, wenn man ankommt und dann wirklich so die gesamte Geschichte durch hatte und dann gibt's wirklich nicht mehr so viel zu machen. Dann ist es wirklich nur noch reines Gameplay.
Ja, gut.
Aber bis es zu diesem Moment kommt, hat man locker 20 Stunden Spielzeit.
Wie ist es denn mit Preis-Leistung? Das ist ja kein Vollpreisspiel, sondern ein Online-Titel, der vergünstigt ist.
Also ich hätte gesagt, mal für das Geld, was man zahlt, kriegt man ziemlich viel raus. Ich hab's, glaube ich, damals für die Hälfte gekauft, als es dann bei den Game Awards war, da hatten die ja so eine Aktion, wo das nur die Hälfte kostet. Habe ich zugeschlagen und muss sagen, ich habe es eigentlich nicht bereut. Also okay. Ich habe eigentlich keines bisschen so bereut, dass ich dafür mein Geld ausgegeben habe.
Scheint doch durchweg positiv zu sein, was du da...
Das sollte bei einem guten Spiel irgendwie auch so sein. So, ja. Oh, das Spiel war voll geil, aber ach Mist, ich habe Geld dafür ausgegeben.
Oh, Mensch, jetzt habe ich schon wieder Geld unterstützt.
Ja, ich weiß nicht.
Das war der einzige Nachteil dabei, gell?
Das ist irgendwie so eine Einstellung, die man zu der Zeit hatte, als Crysis 1 damals rauskam oder... Der zweite Crysis-Teil, also wo Leute dann das Spiel gepiratet haben, weil damals ja Steam noch super easy zu piraten war und dann gemeint haben, oh, super geiles Spiel und ich musste nicht mal was dafür zahlen. Wo ich auch heute auf mein Vergangenheits-Ich draufschaue und mir denke, zum Glück warst du nicht so ein Arsch wie deine Freunde und hast Spielefirmen beschissen.
Geht mir auch so, ja. Also früher haben es ja echt viele gemacht und da kann man jetzt im Nachhinein irgendwie ein bisschen stolz drauf sein, dass man nicht zu diesen Teenagern gehört hat.
Ja, oder diese typische Festplatte auf der PlayStation oder so, ne?
Mhm, auf der gerippte Spiele waren. Mhm.
Ach ja, gute alte Zeiten.
Ja. Mhm. Ja, Copyright ist auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Da gab es doch dieses schöne Spiel, wo man eine Computerspielfirma gespielt hat und die haben das reingemacht, dass man, dass quasi Leute im Spiel deine Spiele piraten. Und das haben Leute an die Entwickler geschrieben, so, hey, was mache ich denn, wenn mir ständig Leute... Und das war quasi der Kopierschutz.
Oh, ja,
ja, aber das ist immer die Game Dev Tycoon, glaube ich, heißt das oder so.
Genau.
Ja,
Tycoon. Mhm.
Und die haben sich echt beschwert und sagen, wie unfair das ist, wenn dann mir alle, genau, wenn alle Leute mein Spiel piraten. Die kann doch nicht sein. Blödes Spiel. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, dankeschön, du hast damit auch gesagt, dass du es auch gemacht hast. Ja, und es ist schön, dass du siehst, wie unfair das ist.
Weißt
du,
wie es sich anfühlt.
Aber da können wir ja tatsächlich auch mal eine komplette Sendung über so ein Thema machen. Über hier Kopierschutzmaßnahmen bei Spielen, weil jetzt natürlich mit der heutigen Zeit mit DRM ist das irgendwie relativ hinfällig, aber früher war das relativ lustig, wie Spielefirmen versucht haben, ihre Spiele vor Raubkopierern zu schützen. Mhm. Da gibt es einige sehr, sehr kreative Dinge, also gerade auch das mit Game Dev Tycoon oder aber auch Garry's Spyro. Mod. Garry's Mod war auch sehr lustig, weil bei Garry's Mod irgendwann im Spiel einfach ein Error aufgetreten ist mit einem Fehlercode und wenn du nach dem Fehlercode gesucht hast, hast du dich damit automatisch dem Entwickler reported als Pirate.
Ah, okay.
Das ist aber auch ein bisschen fehleranfällig.
Ja, aber es ist ja trotzdem lustig, wenn du quasi auf Dings hier nach Fehler suchen geklickt hast in der Fehler-Message, hast du quasi direkt den Entwicklern gesagt, hier, ich habe euer Spiel gepiratet, was soll ich jetzt machen?
Ich glaube, Bianca meint diese wahrscheinlich eher so eine Autokorrektur bei Google, wenn du schon am Anfang vom Fehlercode eingibst und der Oberste kommst und du klickst ihn einfach mal und es ist okay, wäre auch schon, wenn der Oberste der Fehler wäre, dann weißt du auch schon Bescheid. Also.
Ja.
Nein, ich wollte nach Error Game Pisa suchen, nicht nach Error Game Pirated.
Ja.
Genau. Nee, aber da können wir tatsächlich auch mal eine Sendung drüber machen. Das ist ein ziemlich cooles Thema. In der Hinsicht würde ich jetzt aber auch schon fast sagen, du hast nichts mehr zu sagen, Benny. Hast ja auch ein Feed, also ein.
Er hat seine Kaufempfehlung rausgegeben.
In der Hinsicht.
Also, wenn ihr auch mal richtig beefy sein wollt,
dann holt euch Hades.
Die Beefy Points.
Genau. Und in der Hinsicht würde ich sagen, spielen wir jetzt noch einmal etwas Musik und sind dann noch ein letztes Mal wieder hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Demnach jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Benny Sliskovic.
Guten Abend, ebenso anwesend, unser Ludwig Beutel.
Ja, unser aller Ludwig Beutel bin ich tatsächlich. Außerdem ist hier Mark Braun.
Hallo, bei uns ist noch die Bianca Fulz.
Oh, und diesen Marvin Klaus, den gibt's auch noch.
Genau, und der hat jetzt Lust darüber zu reden, was wir gerade so am Spielen sind oder gespielt haben diese Woche besser. Und deshalb möchte ich einfach, der Einfachheit halber, direkt anfangen und Bianca fragen, was hast du diese Woche gespielt?
Ich hatte viel zu tun, aber da ich letztes Mal nicht dabei war, ich habe natürlich insgesamt ein bisschen Immortals Phoenix Rising gespielt, das passt ja jetzt sehr schön. Ich meine, es gibt Granatäpfel, es gibt Nektar, es gibt Ambrosia und es gibt Segen der Götter. Und Animal Crossing ein bisschen rausgepackt, weil das immer sehr motivierend ist, wenn jemand anderes das plötzlich auch spielt, den man kennt. Mhm. Die Person hat vor, eine riesen Müllhalde zu bauen. Mal gucken, ob das wird.
Später mit euch darüber reden.
Naja, okay. Ja, gib mal weiter.
Der Benny. Benny, was spielst du gerade?
Okay, also ich spiele gerade seit langem, habe ich mich wieder entschlossen, das Zeit zu spielen. Ich betreue jede Sekunde, weil es hat mich schon wieder einfach in seinen Bann gezogen. Ansonsten spiele ich zurzeit mal wieder Iron Danger. Das ist dieses Spiel, was ich meinte, wo man so die Zeit kontrollieren kann.
Mhm.
Und ich spiele so ein bisschen XCOM 2. Eher so ein bisschen mal wieder, ja, die Lust rauslassen, sag ich mal dazu. Okay. Aber ja, sonst spiele ich nicht so viel, weil ich dann doch ein bisschen beschäftigter bin zur Zeit und auch eher mehr Videos schaue. Weiß nicht, irgendwie so Spiele treiben mich gerade nicht so viel an. Es sind eher die Videos.
Mhm.
Wie sieht es denn so bei dir aus, Marc? Was machst du so?
Ich spiele zurzeit auch nicht so sehr viel. Ich gucke gerade auch sehr viel Serien eher an. Aber hab mal wieder Warcraft 3 rausgekramt, weil ich da mal Lust drauf hatte. Ich habe so Starcraft 2 ein bisschen angefangen, aber ich mochte dann doch Warcraft ein bisschen besser und mache da nebenher manchmal so ein eigenes Spiel auf, zufällig eine Rasse rein und dann, weil irgendwie mag ich da auch 3 von den 4. Und das mache ich zurzeit so nebenher. Da geht so eine halbe Stunde gut vorbei und ja, das war's dann. Ja. Ludwig.
Tja, schockierenderweise spiele ich Beat Saber. Ich habe aber mein tägliches Beat Saber-Regime etwas reduziert. Ne?
Echt? Ich dachte, du bist so gut drin, dass du es Beef Saber nennen kannst.
Ja, und ja, wirklich, beefy bin ich davon ja nie geworden. Also meine Arme sind zwar jetzt ein bisschen dicker als früher, aber
das kommt eher durch die Corona-Krise und das gute Essen.
Mensch, Ludi, hast du keine Points in deine Beefy-Points gesteckt?
Ne, Marvin, nein, weil ich habe ja trotzdem Gewicht abgenommen.
Ja gut, also. Das ist ja nicht schlecht dann. Hm.
Hat sich Beat Saber schon gelohnt.
Ansonsten spiele ich gerade wieder ein bisschen Crusader Kings 3.
Wir haben noch immer nicht zusammengespielt.
Wo du dich nicht noch umbringen kannst.
Was soll der Abendzeit?
Wenn, dann erst später am Abend. Aber vielleicht, ja, vielleicht lässt sich da was machen. Naja, auf jeden Fall dann noch zu mir. Ich bin gerade tatsächlich eigentlich so gut wie gar nicht am Spielen. Erstaunlicherweise, ich bin jetzt fertig mit der Bachelorarbeit und seit ich fertig bin, spiele ich gar nicht.
Ich kann euch sagen, was er macht. Er sitzt da und starrt seinen PC an. Der PC leuchtet wunderschön in allen Regenbogenfarben und er sitzt da und starrt und starrt und starrt und sagt, oh, ich habe nichts gezockt heute.
Nicht zu vergessen sein Bildschirm, der auch in wunderschönen Farben
aber leuchtet. Jetzt hat er seinen PC neu aufgestockt, wo man eigentlich zuerst mal ein neues Spiel raushaut, das wirklich die Hardware ausnutzt und das rauflässt. Egal wie das Spiel ist, es muss nur hardwarefressend sein. Ja, also,
aber leider ist Crysis 4 noch nicht draußen und der Benny hat mich betrogen, denn der Benny hat nicht gesagt, dass er mit mir zusammen Ghost Recon Wildlands gespielt hat.
Ich wollte das dir überlassen, also bitte, ja.
Okay.
Dachtest du, der Marvin ist so arm, dass du ihm das Spiel überlassen musst?
Ja, nee, aber auf jeden Fall, Benny und ich haben mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, Ghost Recon Wildlands zu spielen. Auch wieder den ein oder anderen sehr, sehr amüsanten Bug gehabt. Sind natürlich noch immer am Wildlands zocken, denn wir sind noch lange nicht durch. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von der Story. In der Hinsicht, denke ich mal, wird sich das auch noch ein Weilchen hinziehen. Aber sonst habe ich die Woche über eigentlich so ziemlich gar nichts gezockt. Ich war sehr, sehr viel mit 3D-Modeling beschäftigt, das ich gerade nebenher so ein bisschen für mein Portfolio mache. Und sonst.
Mit Overclocking.
Genau, und mit Overclocking meines PCs war ich beschäftigt, genau.
Bis er abgeraucht ist.
Ich habe einen halben Tag lang nur Benchmarks gemacht. Das war auch ganz lustig. Aber ansonsten, denke ich, war es das von uns auch für diese Woche mit der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten nächste Woche dann wieder, hoffe ich mal. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Ich bin dann kein Student mehr. Da müsste der Benny Schmidt sich darum kümmern. Der ist dann, ja, dafür zuständig für die Sendung zum Reinspielen, weil wir dürfen ja noch immer nicht ins Studio wegen Corona und all dem.
Aber ansonsten, also schämt ihn alle, wenn nächste Woche nichts kommt.
Der Benny ist schuld, wenn dann keine Sendung kommt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik, die jetzt mag. Von wem ist?
Genau, wir haben ja jetzt, diese Woche ist angekündigt worden, dass Daft Punk sich ausgelöst haben. So in 2013 bis 2021 haben die zusammen, was weiß ich, wie viel tolle Musik immer.
2013 bis 2021?
Sorry, 1993 bis
2021. Also, das war 2021. Eher die Pause, die du da erwähnt hast.
Das war eine Pause, genau, der ist so ein kleiner Versprecher. Genau, so wunderbare Musik rausgehaut und jetzt sie aufgelöst. Kann man sich auf YouTube auch ihr Epilog-Video ansehen, sehr schön gemacht. Und deshalb, vorher schon habt ihr schon einen Song von Daft Punk gehört und jetzt zum Abschluss kommt noch mal einer zum Gedenken an eine echt tolle Musikkombo.
Ja. Genau.
Genießt euren Ruhestand.
Jo, dann viel Spaß mit der Musik und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Gamekeeper bei Horaz 886. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.